England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Ja, wer kennt sie nicht aus seiner Kindheit? Die Geschichten von Peter Rabbit, Peter Hase zu Deutsch, oder über die frechen Mäuse. Richtig, alles wunderschön illustrierte Kinderbücher der Britin Beatrix Potter.
Heute nennt man sie eine der erfolgreichsten Künstlerinnen in der Geschichte Großbritanniens. Sie war so viel. Malerin, Erzählerin, Naturforscherin und, wenn man so will, eine leise Revolutionärin.
Eine Frau, deren Figuren so freundlich wirken, dass man leicht übersieht, wie schwer es ihre Schöpferin anfangs gehabt hat.
Beginnen wir doch ganz klassisch. Wann und wo wurde sie geboren?
Sie kam am 28. Juli 1866 in London zur Welt, genauer gesagt in der viktorianischen Oberschicht. Ihre Familie war wohlhabend, ihr Vater Rupert Potter war Jurist, ihre Mutter Helen entstammte ebenfalls einer gut situierten Familie.
Das bedeutete, sie hatte eine privilegierte, aber auch recht abgeschirmte Kindheit.
Ganz genau. Sie und ihr jüngerer Bruder Bertram wurden größtenteils von Gouvernanten unterrichtet und sie hatten wenig Kontakt zu anderen Kindern. Und diese Isolation führte dazu, dass Beatrix viel Zeit mit Beobachtungen in der Natur verbracht hat.
Sie sammelte Tiere wie andere Kinder Spielzeug. Sie hielt sich kleine Mäuse, kümmerte sich um Frösche, Eidechsen, Molche und Kaninchen. Ihr Bruder hatte Fledermäuse, einen Turmfalken sowie einen Hähn. Die meisten dieser Tiere zeichnete Beatrix Potter auch, ebenso wie Pflanzen und besonders gerne Pilze. Wegen ihres Talentes empfahl ihre Gouvernante den Eltern 1878, einen Zeichenlehrer zu engagieren.
So erhielt Beatrix über die nächsten 5 Jahre Zeichen- und Malunterricht bei einer gewissen Miss Cameron. Auch Ölmalerei erlernte sie und sie war sehr beeindruckt vom großen William Turner.
Alles in allem führte sie also ein Leben wie die meisten anderen jungen Frauen der Oberschicht auch. Kulturell auf allen Ebenen gefördert, aber nicht gefordert.
Ja, so plätscherten die Jahre dahin. Und wenn man sich Beatrix Potters Leben später betrachtet, dann kann man sich diese Form von Müßiggang bei ihr gar nicht vorstellen. Sie muss wie in einem komfortablen Käfig gelebt haben.
Tja, genau das war in der viktorianischen Zeit für junge Frauen die Norm. Unglaublich, was? Unsere Töchter, Alex, würden uns ganz schön was erzählen, wenn wir das heute von ihnen verlangen würden.
Mit Recht. Eine junge Visionärin wie Beatrix musste sehr darunter gelitten haben. Die Sommer verbrachten die Potters in Schottland und im Lake District. Die Autoren A.N. Wilson und Patricia Rutledge erklären uns, wie vor allem der Vater Beatrix Potter prägte und wie ihr erster genialer Schritt in die Freiheit aussah.
Beatrix grew up in a learned, clever household where all the new ideas were being discussed. And she would have been aware from childhood onwards that...
Beatrix wuchs auf in einem Haus des Lernens. Man diskutierte Ideen. Sie lernte früh, dass Kaninchen, Igel und Frösche wie Cousins waren. Mit Darwin erkannte sie, dass wir alle Tiere sind.
We are all basically animals.
The first pictures that brought Beatrix an income were painted when she was 23. Of animals.
Die ersten Bilder, mit denen Beatrix Geld verdiente, malte sie mit 23, über Tiere, die wie Menschen gekleidet waren. Hier ist eine Weihnachtskarte von ihr. Ihr Bruder Bertram lieferte die Karten an eine Firma aus. Am nächsten Tag erhielt sie 6 Pfund dafür.
Ja, und siehe da, die Grußkarten mit den Tieren verkauften sich großartig. Ihre Fantasie erblühte. Wie gerne hätte sie noch viel mehr gemalt, denn es fiel ihr leicht. Und bald konnte Beatrix zum Erstaunen ihrer Familie vom Ertrag der Karten, die überall verkauft wurden, gut leben. Die Familie blieb natürlich skeptisch. Gehörte sich das für eine junge Frau, Karten zu bemalen?
Es kam der Sommer 1892 und wieder stand für die inzwischen 26-Jährige eine Reise nach Schottland an.
In July 1892, Mr. and Mrs. Potter were off on holiday. With them was their 26-year-old daughter, Beatrix. Her life.
Im Juli 1892 reisten die Potters mit der 26-jährigen Beatrix in den Urlaub. Ihr Leben sollte sich für immer verändern. Mit ihnen reiste das Kaninchen Peter Piper, das später Vorbild für das berühmteste Kaninchen der Welt werden sollte. Sie hatten in Schottland ein Ferienhaus gemietet. Rupert Potter wollte zur Jagd gehen und im River Tay fischen.
For Rupert Potter it meant deer stalking, grouse shooting and fishing the salmon lanes on the glistening River Tay. Mrs. Potter would take tea with friends, but Beatrix always preferred to be outdoors.
Mrs. Potter trank Tee mit Freunden, während Beatrix ständig in der Natur war. In jenem Haus geschah etwas, was ihr bald weltweit Ruhm einbringen würde. Am Nachmittag des 4. September schrieb sie einen Brief an Noel Moore, den Sohn eines Freundes.
She sat on this lawn and wrote a letter to a little boy who was ill. Noel Moore was the son of her friend and former governess. The children of friends would often receive letters from Auntie Beatrix. They were animal stories.
Sie schrieb oft Tiergeschichten an die Kinder von Freunden. Der Hauptdarsteller dieser Geschichte sonnte sich gerade zu ihren Füßen im Gras. Beatrix hatte 4 Schilling und 6 für ihr Kaninchen bezahlt, sehr preiswert. Später wäre dieses Tier Millionen wert gewesen.
Today, that animal would probably be worth millions. In the letter to Noel, Beatrix called him simply Peter and gave him 3 little friends. And here it is. From it springs everything.
Im Brief an Noel nannte sie das Kaninchen Peter und gab ihm 3 kleine Freunde. Das war der Ursprung ihrer ersten Figur. Peter Rabbit sollte so berühmt werden wie später Mickey Mouse. Lieber Noel, was soll ich dir schreiben? Ich erzähle dir eine Geschichte über 4 kleine Kaninchen. Flopsy, Mopsy, Cottontail und Peter.
So I will tell you a story about 4 little rabbits whose names are Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter.
Die Jahre vergehen, der Brief an den Jungen ist längst vergessen. Beatrix kränkelt oft. Später wird man herausfinden, dass sie unter rheumatischem Fieber litt. Ein Heiratskandidat ist bei ihr nicht in Sicht, aber künstlerisch brennt sie umso mehr. Begeistert zeichnet sie sehr akribisch Pilze, was vor ihr noch keiner so getan hat. Sie bewirbt sich damit bei der angesehenen wissenschaftlichen Linné-Gesellschaft. Doch als Frau darf sie die Räume der Gesellschaft nicht einmal betreten. Das schmerzt sie sehr.
Da erinnert sich der Vater des kleinen Noel an die Rabbit-Geschichte, die Beatrix damals für seinen Jungen geschrieben hatte, und setzt damit etwas ganz Großes in Bewegung.
8 Jahre später
suchte Beatrix immer noch nach Unabhängigkeit. Da schlug ihr Freund, der Vater von Noel, ihr vor, aus dem Brief über die Kaninchen könnte doch ein Kinderbuch entstehen. Sie erweiterte die Geschichte, nun auch mit Illustrationen, und schickte sie an 6 Verlage.
Aber kein Verlag beißt an. Und da entscheidet sich Beatrix Potter im Jahr 1901, das Büchlein auf eigene Kosten drucken zu lassen. Es erscheint erstmal mit einer Auflage von 250 Stück.
Der kleine Verlag Frederick Vaughan & Company ist nun doch beeindruckt und übernimmt die Rechte. Bei einer Auflage von 5000 Stück zahlt er Beatrix gerade mal 20 Pfund. Als Frau ist Beatrix zur viktorianischen Zeit nämlich gar nicht geschäftsfähig.
Aber sie lässt sich nicht unterkriegen. Die Bücher sind kaum ausgeliefert, da muss bereits nachgedruckt werden. Bis zum Jahresende sind von Peter Rabbit bzw. Peter Hase 28.000 Exemplare verkauft. Selbst in den USA erscheinen erste Raubdrucke, weil der Verlag die Rechte nicht richtig fürs Ausland abgesichert hat. Aber nicht mit Beatrix. Im Nu erlernt sie, bessere Verträge abzuschließen.
Was machte das Buch denn so besonders?
In erster Linie natürlich die hinreißend sympathischen Zeichnungen. Ihre Kombination aus kindgerechter Erzählweise und naturgetreuen Illustrationen ist irgendwie neu für alle. Ihre Figuren sind Tiere, die sich zwar menschlich verhalten, aber dennoch realistisch dargestellt werden.
Alex, als Schauspieler bist du ja, wie ich weiß, ein wunderbarer Märchenerzähler. Lass uns doch mal kurz hören, wie die Abenteuer von Peter Rabbit alias Peter Hase klingen.
Ja, gerne mache ich das. Ich habe sie ja auch meinen eigenen Kindern immer vorgelesen. Also, die große Flucht aus Mr. McGregors Garten. Da hören wir jetzt einen Auszug. Zuerst aß Peter etwas Salat und grüne Bohnen, dann aß er ein paar Radieschen. Und als ihm dann etwas übel wurde, machte er sich auf die Suche nach Petersilie. Doch als er um das Ende eines Gurkenbeetes bog, wen traf er dort an, wenn nicht Mr. McGregor? McGregor war auf Händen und Knien und pflanzte junge Kohlköpfe ein. Doch er sprang auf und rannte Peter hinterher, schwang eine Harke und rief: "Haltet den Dieb!" Peter hatte schreckliche Angst. Er rannte kreuz und quer durch den Garten, denn er hatte den Weg zurück zum Tor vergessen. Er verlor einen seiner Schuhe zwischen den Kohlköpfen und den anderen Schuh zwischen den Kartoffeln. Und nachdem er sie verloren hatte, rannte er jetzt auf allen Vieren und wurde schneller, sodass er wohl ganz entkommen wäre, hätte er nicht unglücklicherweise ein Stachelbeernetz gerammt und wäre mit den großen Knöpfen an seiner Jacke daran hängen geblieben. Es war eine blaue Jacke mit Messingknöpfen, nagelneu. Peter hielt sich schon für verloren und vergoss dicke Tränen. Doch sein Schluchzer wurde von einigen freundlichen Spatzen gehört, die ganz aufgeregt zu ihm geflogen kamen und ihn anflehten, sich anzustrengen. Mr. McGregor kam mit einem Netz herbei, das er Peter über den Kopf stülpen wollte. Doch Peter wand sich gerade noch rechtzeitig heraus und ließ seine Jacke zurück. Er stürzte in den Geräteschuppen und sprang in eine Kanne hinein. Es wäre ein wunderbarer Versteckplatz gewesen, hätte es nicht so viel Wasser in der Kanne gegeben. Mr. McGregor war sich ganz sicher, dass Peter irgendwo im Geräteschuppen war, vielleicht unter einem Blumentopf versteckt. Er begann also, sie vorsichtig umzudrehen, alle Blumentöpfe, und unter jeden einzelnen zu schauen. Da nieste Peter aus Versehen: "Ha, ha, 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 tschi!" Mr. McGregor war ihm im Nu auf den Fersen. Er versuchte, seinen Fuß auf Peter zu setzen, doch dieser sprang aus dem Fenster und stieß dabei drei Pflanzen um. Das Fenster war zu klein für Mr. McGregor und er hatte es satt, Peter hinterherzulaufen. Er kehrte also zu seiner Arbeit zurück.
Ach, man könnte da stundenlang zuhören.
Na, danke, vor allem, weil es so bildhaft ist, ne?
Nach Peter Rabbit geht es schnell aufwärts bei Beatrix. Ihre lindgrünen und pastellfarbenen Kindergeschichten werden überall erfolgreich. Auf Peter Hase folgen Figuren wie Eichhörnchen Nusper, die Geschichte von Benjamin Kanin, Katerchen Moppel und viele, viele andere.
Und außerdem nutzt sie ihren Erfolg geschickt und geradezu visionär. Sie ist eine der ersten Autorinnen, die systematisch Merchandising einsetzt. Sie lässt Figuren wie Peter Rabbit patentieren und produziert Spielzeug und andere Artikel dazu.
Insgesamt schreibt sie über 60 Bücher. Bis heute wurden ihre Werke mehr als 250 Millionen Mal verkauft. Damit ist sie die J.K. Rowling ihrer Zeit. Ein unglaublicher Rekord.
Tja, das war ja nur ein Teil ihres Lebens. Ein weiterer spannender Teil, ganz anders als der erste, folgt noch.
Beatrix fand tatsächlich noch ihre große Liebe. Es war ihr Partner im Verlag, Norman, der jüngere und sensiblere Bruder der Verleger Warren. Die Eltern erlaubten ihr die Verlobung nur ungern und auch nur, nachdem sie nicht öffentlich bekannt gegeben wurde. Wer war schon ein Verleger?
Ja, was dann geschah, gehört zu den wirklich tragischsten Momenten der Literaturgeschichte. Beatrix befand sich im Jahr 1905 gerade auf einer Reise in Wales, als ihr Verlobter erkrankte.
In London, Norman was unwell, but no one really...
Norman fühlte sich nicht wohl. Niemand erkannte, wie krank er war. Das Telegramm kam in Wales am 26. August 1905 an. Norman war in der Nacht zuvor an Leukämie gestorben. Er wurde nur 37.
She wrote in her diary that she was glad she hadn't been there.
Beatrix schrieb in ihr Tagebuch, dass sie froh war, nicht dabei gewesen zu sein. Sie hätte nur geweint und ihn aufgeregt. Er hätte sicher auch nach ihr geschickt, hätte er sie dabei haben wollen. Sie waren nur einen Monat verlobt gewesen und hatten keine Sekunde allein für sich gehabt, ohne eine andere Person im Raum. Um ihren Schmerz zu lindern, wendete sich Beatrix wieder ihren tierischen Freunden zu und suchte in einem neuen Haus Inspiration.
Found the inspiration for more adventures.
Das Anwesen, in das sie jetzt flüchtet, befindet sich in ihrer Lieblingslandschaft, dem Lake District. Es ist die Hilltop Farm. Sie bezahlt 2.800 Pfund dafür. Nach heutigen Maßstäben ist sie längst Millionärin.
Auf dieser Farm schreibt sie in den nächsten 8 Jahren 13 weitere Bücher, die zu ihren Besten gehören. Ihre Geschichten über den Frosch Jeremy Fisher, auf Deutsch Jeremias Quaddel, ist vielleicht eine der schönsten. Als ihr Verleger am Grün ihres Frosches auf der Zeichnung zweifelt, holt sie einfach einen echten Frosch in einem Glas aus der Tasche.
Neben ihrer anderen neuen Geschichte, Jemima Puddle Duck, beginnt sie, ihr Merchandising auszuweiten und auch Malbücher zu entwerfen.
Gleichzeitig entdeckt sie ihr Herz für die selten werdenden Herdwick-Schafe des Lake Districts. Zum Schutz dieser Tiere beginnt sie, Land und weitere kleine Farmen zu kaufen. Ihr Leben im Einklang mit der Natur beginnt, Blüten zu tragen. Und dann geschieht etwas Unerwartetes.
By 1911, Beatrix Potter had lived in the Lake District for 6 years and written 10 books at Hilltop Farm.
1911 lebte Beatrix schon 6 Jahre im Lake District und hatte auf der Hilltop Farm 10 Bücher geschrieben. Die Verträge für ihre Landkäufe erledigte ein Anwalt aus Hawkshead. Ein kluger, humorvoller Mann, der die eigenständige Farmerin sofort zu schätzen wusste. Wie Norman war William Healis groß, zurückhaltend und sportlich. Und er war noch zu haben.
Like Norman, William Healis was tall, shy and sporty. He was also eligible.
It was not a conventional courtship. But a love that grew organically out of mutual.
Es war eine Liebe, die aus Respekt wuchs. Selbst noch im Alter opponierten Beatrix Eltern gegen die Hochzeit. Dennoch heirateten Beatrix und Willie 1913 in aller Bescheidenheit in London.
In 1913, Beatrix and Willie were quietly married in London.
William Healis und Beatrix Potter heiraten am 14. Oktober 1913 in der Abtei von St. Mary in Kensington. Beatrix ist 47. Ihr Hochzeitskostüm sagt viel über ihren bevorzugten Lebensstil aus.
Es ist ein Kostüm aus Tweed, gewebt aus Wolle ihrer geliebten Herdwick-Schafe. Sie und William ziehen im Castle Cottage in Surrey ein, weil das alte Bauernhaus der Hilltop Farm zu klein geworden ist. William Healis arbeitet weiter als Anwalt, während Beatrix die Farmen führt.
Was für ein schönes Happy End, oder?
Tja, und was für ein Wandel in diesem Lebenswerk. Denn, wie gesagt, was uns heute als selbstverständlich erscheint, kostete eine junge Frau damals unglaublich viel Kraft.
Und das Schöne, Beatrix Potter engagierte sich weiter im Naturschutz. Sie kaufte große Flächen Land, um sie vor der Bebauung zu schützen.
Und dieses Land existiert heute noch?
Ja, nach ihrem Tod vermachte sie über 1600 Hektar Land dem National Trust. Damit trug sie wesentlich zum Erhalt des Lake District bei. Und nicht nur das, der National Trust wurde sogar ihr Haupterbe. Und zwar bis heute.
Sie starb übrigens am 22. Dezember 1943 im Alter von 77 Jahren in Near Surrey, einem Dorf im Lake District. Heute kann man sagen, sie war nicht nur eine erfolgreiche Autorin, sondern auch Wissenschaftlerin, Unternehmerin und besonders Naturschützerin.
Ihre Bücher sind bis heute präsent. In ihnen ist ein ganz eigener Kosmos entstanden. In gewisser Weise hat sie damit für uns alle, unsere Kindheit erfunden.
Ja, denn Figuren wie Peter Rabbit sind kulturelle Ikonen geworden. Übrigens, wer gerne Beatrix Potters Leben verfilmt sehen möchte, dem sei der wirklich hinreißende Kinofilm Miss Potter mit Renée Zellweger in der Hauptrolle empfohlen. Ein wirklich toller und auch humorvoller Film. Zu sehen übrigens bei Amazon Prime Video oder Apple TV derzeit.
Alex, was würdest du sagen, was ist Beatrix Potters größtes Vermächtnis?
Also ich denke, es ist diese einzigartige Verbindung von Umwelt und Literatur. Sie hat Kindern einen wunderschönen Zugang zur Natur eröffnet. Nicht belehrend, aber dafür immer erzählerisch und visuell.
Ich finde, den Kernsatz ihres Wirkens hat sie selbst am schönsten ausgedrückt. Sozusagen als Schlusswort ihres Lebens schrieb sie: Glaube daran, dass eine große Kraft still und leise alles zum Guten wendet, benimm dich anständig und kümmere dich nicht um den Rest.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.